Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. September 2025. Es ist ein Bern einfach Spezial. Dominik Feusi, Markus Somm und Berparim Avdili. Er ist der Präsident von der städtischen, Zürcher städtischen FDP und vor allem natürlich jetzt Stadtpräsident-Kandidat für Gemeindewahlen in Zürich. Also er wird ziemlich sicher der nächste Stadtpräsident von Zürich sein. Könnt ihr euch darauf vorbereiten. Gut, zuerst aber auch noch wichtig, Abo, 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 immer ein Abo lösen, das hilft Bern einfach, ist aber auch für euch gut, nebelspalter.ch, Riesenangebot, könnt das abonnieren. Gut, Dominik, wir gehen zuerst aber noch auf die Session, eintreten natürlich, es ist immer noch Session in Bern und da haben wir eine interessante Geschichte, die Alex Reichmuth aufgenommen hat vom WWF.
Das ist fast eine Bern-Einfach-Spezialsendung zum WWF. Einerseits eine Geschichte von Alex. Er hat herausgefunden, wie der WWF bei den Sponsoren läuft, was er so macht, zum Kind motivieren, da Runden zu säckeln und natürlich vor allem die Eltern für die Runden zu zahlen. Dort behauptet der WWF, es gibt heute etwa 30% weniger Eisbären als vor 40 Jahren. Das ist die Aussage, stimmt einfach kreuzfalsch nicht. Und nach hartnäckigem Nachfragen von ihm hat der WWF das müssen korrigieren. Das ist eine falsche Information. Und man hätte eben keine belastbare Primärquelle gefunden für das.
Berparim, deine Meinung?
Ja, ich finde es grundlegend falsch, wenn man mit Falschbehauptungen Politik machen will. Man braucht es ja gar nicht, oder? Ich glaube, wir haben im Blatt gesehen, dass die Probleme real sind. Die Frage ist immer, was sind die besten Mittel, wie man das bekämpfen tut. Sehr selten einig mit dem WWF, insbesondere dann, wenn Fake News auch verbreitet werden, das dient der politischen Debatte sicher nicht.
Gut, und es ist eben, mir ist ja so, Klimawandel, finde ich, ist auch offensichtlich, aber wenn die Leute, die eben mit dem Spenden generieren oder Politik können beeinflussen, eben mit falschen Zahlen operieren, dann ist es schon interessant, oder? Weil Antarktis ist das Zweite, die Antarktis geht nicht mehr zurück. Das ist die Arktis, Entschuldigung, nicht die Antarktis, die Arktis geht nicht mehr zurück. Und das ist ja die schöne Geschichte, dass man immer so einen einsamen Eisbär gesehen hat auf einer Eisscholle und das Gefühl hatte, ah, die armen Eisbären. Und ich habe letztens gerade auch eine Geschichte gemacht, es ist tatsächlich so, die Zahlen haben sich erholt. Ich meine, selbstverständlich sind das Schätzungen, es sind aber informierte Schätzungen. Die Zahlen gehen wieder rauf. Und der Hauptgrund, warum dass die überhaupt wieder raufgehen, ist nämlich, dass man das Jagdverbot viel, viel konsequenter durchgesetzt hat. Und mit dem Klimawandel hat es eigentlich überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Weil eben, wie gesagt, die Eisdecke in der Arktis ist auch ziemlich stabil seit etwa 20 Jahren. Gut, aber der WWF ist meiner Meinung nach halt sowieso so eine, und das ist der Grund, warum wir darüber reden, oder? Das ist eine Organisation, die eindeutig links orientiert ist, aber trotzdem natürlich immer so daherkommt als neutral, als ausgewogen, ja fast wissenschaftlich. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man das ein bisschen dort die Luft rauslässt.
Ja, und da kommt die zweite Geschichte ins Spiel, oder? Also, wir haben das online gestellt. Der Co-Präsident von einer WWF-Sektion, der ist gleichzeitig Beamter im Bundesamt für Landwirtschaft und macht dort die neueste Agrarpolitik, Agrarpolitik 2030. Ganz ein wichtiger Meilenstein und auch ein bisschen die Frage, wodurch entwickelt sich die Landwirtschaftspolitik? Machen wir noch mehr auf Grün oder machen wir vielleicht wieder ein bisschen etwas Unternehmerisches? Der oberste Boss ist der Guy Parmelin, muss man sagen, Bundesrat SVP. Aber interessant ist, er macht eigentlich WWF-Politik. Ich habe bei der Recherche ganz viel so Referat gefunden, wo er zum Beispiel sagt, wir brauchen einen tieferen Tierbestand. Es braucht weniger Tier, das ist gut fürs Klima. Ähnlich wie man in Holland, hat man ja wirklich wollen, einfach Rinder und Kühe abschlachten. Und das verbreitet er jetzt, behauptet es einfach, obwohl das gar nie irgendwie ein Beschluss vom Bundesrat oder vom Parlament war.
Perfekt.
Ja. Und wenn kommt die Forderung, dass es weniger Menschen braucht, oder, von dieser genau. Seite, frage ich mich dann, weil das wäre ja die logische Schlussfolgerung, was durchaus auch gewisse Gefahren auch da für mich exemplarisch aufzeigt von gewissen Kreisen, die wirklich gefährlich sind. Und was ich auch immer wieder feststelle, oder das Problem von Verbindungen zwischen Verbänden, NGOs und städtischen und staatlichen Angestellten erleben wir leider auch in der Stadt Zürich, wo dann ihre politisches Programm über ihre Anstellungen durchsetzen und so auch Zeit und Ressourcen eingeräumt wird, damit sie ihre politische Aktivität wahrnehmen können. Also da gibt es diverse Personen, wo man, wenn man einfache LinkedIn-Google-Suche macht, feststellen tut. Vielleicht auch etwas Interessantes für euch dann. Aber was ich noch zentral finde, oder die ganze Diskussion zum Klimaschutz, ist, dass die Organisationen teilweise nicht merken, dass sie dieser Sache gar nicht dienen tun. Ganz im Gegenteil, weil man verliert an Glaubwürdigkeit. Man zieht sich ein bisschen ins Lächerliche, wenn man auch Fake News verbreitet, für echte, konkrete, notwendige Massnahmen zum Klimaschutz. Weil am Schluss des Tages, und das ist auch etwas, was sehr viele Organisationen nicht verstehen, muss man auch die Menschen mitnehmen. Ich weiss, das ist ein doofer Begriff, aber man muss die Menschen vor allem überzeugen. Wir sind in einem demokratischen System. Das bedingt, dass man eine Mehrheit der Menschen immer von dem muss überzeugen, wenn möglich so breit wie möglich, dass die das auch mittragen. Und das haben wir ja in vielen verschiedenen Abstimmungen auch national gesehen, dass am Schluss das Volk wird entscheiden, ob sie das will, aus sozial, verträglichen und wirtschaftlichen Gründen auch mitmachen.
Es ist natürlich vor allem auch bei der Klimapolitik wahnsinnig gefährlich, oder? Weil das sind natürlich gut informierte Eliten, die das sehr, sehr stark pushen und der Meinung sind, ja, es ist so ernst, die Lage ist so ernst, wir können eigentlich gar nicht mehr da warten, bis da jeder Idiot das auch versteht. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich in einer Demokratie.
Sehr absolut.
Und das merkt man den Leuten auch ein bisschen an, oder? Weil sie natürlich missionarisch drauf sind und einmal vergessen, dass da Demokratie wichtig ist. Vielleicht noch ein Punkt, du hast es angesprochen, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Beamte, ich sage immer extra Beamte, und ihre politischen Standorte oder vor allem auch ihre politischen Verbindungen. Und das Interessante ist jetzt an dieser Geschichte, die wir gemacht haben über das Bundesamt für Landwirtschaft und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der dort arbeitet und gleichzeitig beim WWF tätig ist, Dominik. Was für ein Theater. Und das Theater schildern, weil es ist eben bezeichnend, weil die ganz genau wissen, das ist ein Problem. Erzähl mal, Dominik.
Ja, also der Ursprung ist ja eine Interpellation von Martin Haab, Präsident vom Zürcher Bauernverband, SVP-Nationalrat. Er hat das eingereicht und ich habe das dann gesehen, oder? Das wird relativ schnell da publiziert im Bundesamt, wo man auch sagen, Parlamentsdienste sind da gut. Und dann hat mich das natürlich interessiert. Und das Verrückte ist, also entweder wegen der Interpellation oder wegen meiner Anfrage bei dem Mitarbeiter im Bundesamt für Landwirtschaft, wo wir eben uns gesagt haben, wir dürfen den Namen nie nennen, weil es ist ganz schlimm, oder, wenn man den Namen nennen würde, man muss die schützen. Der Direktor vom Bundesamt für Landwirtschaft rennt ins Bundeshaus und tut insbesondere den Martin Haab auf den einpängeln. Ja, also das geht nicht, du kannst nicht einen einzelnen Mitarbeiter von mir so dran nehmen und so. Ich muss meine Mitarbeiter schützen. Und ich finde es noch verrückt, oder? Weil eigentlich, er muss die Mitarbeiter nicht schützen, er muss andere anstellen. Es ist ja der Beweis, dass wir ein Problem haben.
Berberin?
Ja, also eben, ich habe gesagt, wir erleben das tagtäglich auch in der städtischen Politik, in vielen verschiedenen Bereichen, ob das in der Wohnpolitik ist oder eben gerade im Klimathema, wo ich auch immer wieder das Gefühl habe, und das ist übrigens auch auf Bundesebene ein Problem, auch innerhalb von diesen Departementen, die geführt werden von bürgerlichen Bundesräten, dass letztendlich sehr oft Politik dann aus der Verwaltung und aus den Beamten kommt. Wo,
genau.
Also teilweise führen die vor allem die Geschäfte. Und da fehlt einfach vielen Regierungsmitgliedern auf allen Ebenen teilweise auch der Mut, um auch die politische Verantwortung dann zu übernehmen, wofür wir ja schließlich auch gewählt worden sind. Und das ist für mich beispielsweise gerade beim Thema Wohnen in der Stadt Zürich, wo man das immer gerne abdelegiert an die Verwaltung, an Beamte, wo natürlich sich selber auch gerne logischerweise beschäftigen, weil das ihre eigene Existenzberechtigung ist. Was ja nicht heisst, dass es schlechte Leute sind, ganz im Gegenteil. Das sind ja wirklich Profis teilweise und gute Leute und ich unterstelle ihnen ja nicht irgendwie etwas Illegales. Sie machen das, wofür man ihnen den Raum lässt. Aber da muss man politische Verantwortung übernehmen und dann an der Spitze gerade. Das sind die Leute, die die Bevölkerung gewählt hat und gesagt hat, jetzt will ich, dass man eben das Stadtzürichs Wohnproblem löst und nicht mir aufzeigt, was das Problem ist, weil wir wissen, was das Problem ist. Wer löst es jetzt?
Das Interessante ist eben auch, warum sie sich so aufregen, dass man das offenlegt, oder? Dass man eben sagt, der Typ ist eben gleichzeitig in einer kantonalen Sektion vom WWF Präsident. Der ist immerhin Co-Präsident. Und dort tut er sich ja zeigen, mit Namen, mit Foto und so weiter. Tut sich dort politisch engagieren. Das ist ja okay. Ich habe gar nichts dagegen. Aber ich sage ja auch, dass ich bei der FDP bin und dann kann man sich auch seine Schlüsse ziehen. Aber der Punkt ist eben der, warum wollen sie es nicht, dass es auskommt? wie sie ganz genau wissen, im gleichen Bundesamt für Landwirtschaft sind vielleicht nicht so wahnsinnig viele Leute, die gleichzeitig im Bauernverband sind. Wahrscheinlich nicht, oder? Und deshalb ist der Punkt, oder? Der Punkt ist, dass sie ganz genau wissen, wir sind nicht diverse. Deshalb können wir es uns nicht leisten, dass nachher alle Leute erfahren, dass praktisch alle beim WWF und bei Pro Natura und bei sonst irgendeiner NGO, bei einer linken NGO angestellt, nicht, aber tätig sind. Das ist ja der Punkt.
Und wir haben, wenn ich da noch eine Ergänzung machen kann, wir haben im Gemeinderat mehrfach immer wieder gefordert, dass man beispielsweise der Arbeitgeber muss offenlegen als gewähltes Mitglied vom Staatssächsischen Parlament. Und die linke Mehrheit wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Sie wehrt sich einfach dagegen, dann das Problem offenbar offenzulegen, wo sie arbeiten, mit komischen Argumenten von wegen, man will ja nicht den Arbeitgeber bloßstellen oder was eben, das ist ja Blödsinn, oder? Kein Arbeitgeber wird bloßgestellt. Also all die, die in der Privatwirtschaft arbeiten, die legen ja erst recht offen, wo sie arbeiten. Aber es ist offensichtlich, das zeigt eben genau der Fall, warum sie es nicht offenlegen wollen, weil man dann muss feststellen, dass ganz wenig Leute wirklich bei den Leuten arbeiten.
Absolut. Genau. Gut, jetzt zur Session. Der Nationalrat hat sich geäußert, so Unterschriften sammeln für Volksinitiativen. Dominik, was ist da beschlossen?
Ja, genau, der Nationalrat will kein Verbot von gekauften Unterschriften. Das ist der Titel, den die SDA gemacht hat. Was heisst denn gekaufte Unterschriften? Aber es geht darum, dass Links-Grün probiert hat, Sammeln von Unterschriften, die man einer Firma übergibt, dass die ansteht auf der Straße und Unterschriften sammelt. Das will man verbieten. Natürlich, weil Links-Grün das meistens anders macht, nämlich mit Mitarbeitern, weißt du, von Greenpeace, WWF, Pro Natura und so weiter. Das ist zwar genau das Gleiche, die kommen auch einen Lohn über und stehen auf der Straße, aber irgendwie will man natürlich den Bürgerlichen das schwieriger machen, um zu Unterschriften zu kommen. Das hat, es hat eine kleine Kampagne gegeben, auch noch mit irgendwelchen erfundenen, mehr oder weniger erfundenen Geschichten im Tagesanzeiger, gestern und vorgestern. Und damit man probiert, das ein bisschen zu drucken, aber mit 123 zu 66 ist das im Nationalrat runtergefallen. Die Bürgerlichen haben das nicht gut gefunden und will sie noch schon spüren. Das hat auch
ein Nationalrat. I did when I was on them.
So what do you do in terms of like evaluating?
I did when I was on them.
So what do you do in terms of like evaluating them for this particular supplement.
Well, I do have a questionnaire.
But I always say
them for this particular supplement.
Well, I do have a questionnaire. And but I always say if you're under a doctor supervision, you need to speak with your doctor. I just make recommend.
Natürlich ist das in dem Sinn auch ein gewissermaßen professioneller Einsatz, wobei der ja eher also immer noch sehr stark darauf basiert, auf freiwillige oder auf ehrenamtliche Tätigkeit im Hintergrund. Und ich persönlich maß mir nicht an, Richter zu beurteilen, ob das richtig oder falsch läuft, was dort läuft. Aber für das haben wir einen funktionierenden Rechtsstaat, für das braucht es einen starken Rechtsstaat. Der soll beurteilen, ob etwas falsch läuft, ob etwas gefälscht worden ist. Und für das gibt es ein Strafrecht. Und,
sure, I don't get off of them again, because now I don't feel as good as I did.
Die Person bestraft, fertig. Aber das wird nicht verhindert, indem man irgendwelchen Firmen verbietet, sich zu engagieren, um politische Kampagnen zu unterstützen. Das ist völlig Blödsinn.
Und es ist natürlich die alte Stossrichtung von der Linken, dass sie immer schauen oder versuchen, dass Privatwirtschaft niemand darf sich engagieren darf, weil die Privatwirtschaft engagiert sich immer mit Geld. Das ist ja logisch. Das ist klar. Und es ist, Gewerkschaften dürfen ihr Geld einsetzen, das sie aus dem Vermögen beziehen. Sie haben eines der grössten Vermögen der Welt, oder? Also die Unia hat über 1 Milliarde Vermögen. Da haben sie ja wahrscheinlich auch Einkünfte, die sie nachher benutzen können. Aber da ist immer, das ist super Geld, das ist gutes Geld. Aber wenn es hart erarbeitetes Geld ist von der Privatwirtschaft, wo die Privatwirtschaft sich für ihre eigenen Anliegen oder eben private Bürger auch mit ihrem eigenen Geld engagieren, dann ist es ganz grusig. Dann geht es gar nicht. Und vielleicht noch wegen dem Unterschriften sammeln, muss man nämlich auch mal sagen, dadurch, dass Briefwahl eingeführt worden ist, und das hat ja einfach der Staat gemacht, man hat schon abgestimmt darüber, glaube ich, im Parlament, Volksabstimmung haben wir über das, glaube ich, nie gehabt, hat man natürlich auch nicht gewusst, weil der unerwünschte Nebeneffekt war, dass Unterschriften sammeln viel, viel schwieriger geworden ist. Früher hätte man natürlich immer können, am Abstimmungssonntag, das war wichtig, ist man vor das Gemeindehaus gestanden und hat gesammelt. Heute ist das nicht mehr so. Es ist auch schwieriger geworden, objektiv schwieriger geworden, heute Unterschriften zu sammeln. Also von dem her, birrenweiche Diskussion, aber auch durchsichtige Diskussion. Wir gehen noch schnell einig zu den Wörtern. Ja, Entschuldigung.
Ja, ich hätte noch ein anderes Geschäft, das heute Morgen gekommen ist, das ich gerne bringen würde. Das ist ganz lustig. Das Abkommen über Klimawandel, Handel und Nachhaltigkeit. Jetzt musst du dir vorstellen, das sind Leute vom SECO, Departement von Guy Parmelin, haben einfach zusammen mit, musst du die heben, weil es sind wichtig, wichtige Mächte auf der Welt, Costa Rica, Island und Neuseeland, haben sie zusammen ein Abkommen gemacht, das die Nachhaltigkeit in Handelsbeziehungen fördern will. 18 Länder, darunter Schweden und andere, haben gesagt, das ist ein blödes Abkommen, machen wir nicht mit. Aber jetzt ist der Bundesrat gekommen und hat gesagt, weil die Schweiz ja das initiiert hat und gestartet hat, das Abkommen, jetzt müsst ihr natürlich schon Ja sagen. Und es hat nie einen Auftrag gegeben für so ein Abkommen, weder vom Parlament noch vom Bundesrat. Das ist eines von diesen schönen Beispielen, die wir gerne bei Bern einfach rausstreichen, wie einfach die Verwaltung irgendetwas macht, weil sie es persönlich gut findet und dann das Parlament kommt das absegnen. Es ist heute durchgekommen. Es ist sehr knapp gewesen in der Kommission. Die FDP hat leider in der Mehrheit zugestimmt. Wir dürfen aber die 7 Leute, die dagegen gewesen sind aus der FDP, loben. Das ist der Parteikollege von Perperin, der Hans-Peter Portmann, der Nein gesagt hat. Auch der Heinz Theiler aus dem Kanton Schweiz, wo mir näher steht. Die Schweiz sagt immer Nein, wenn etwas Blödes kommt. Der Wasserfallen, der Schilliger, Frau Schneeberger, der Herr Rauch und der Herr Dobler. Das sind die 7 Abweichler gewesen. Und ich bin froh, dass es wenigstens die gibt. Der Ständerat kann dann das korrigieren.
Gut, gehen wir dann zum nächsten Thema, letzten Thema von der Session, damit wir nachher noch über die FDP von der Stadt Zürich reden und Perperim seine Herausforderungen. Dominik, es geht wieder immer noch um die Nennung von Nationalitäten, Geschlecht und so weiter bei Fahndungen. Um was geht's?
Ja, da geht es bei Polizeimeldung. Ist es darum gegangen, eine parlamentarische Initiative von Benjamin Fischer. Die ist ebenfalls auf der Kippe gewesen in der Kommission, sehr knapp, aber die ist heute durchgekommen. Insbesondere auch, weil eine Mehrheit von der FDP zugestimmt hat. Es ist verrückt gewesen noch, weil die Kommissionsmitglieder von der FDP eigentlich dagegen gewesen sind, aber die Partei am Schluss dafür. Und das ist ein spannender Turnaround natürlich. Auf das schauen wir Journalisten. Wenn irgendwie eine Delegation in der Kommission anders stimmt als später im Rat, ist das immer interessant für uns. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, da geht es um eine Banalität. Es hat einen Gerichtsfall gegeben vom Bundesgericht, wo das Bundesgericht eben gesagt hat, ja, man sollte das eigentlich nicht nach dem geltenden Recht, sollte man eigentlich Nennung von Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit nicht machen. Und das hat man eigentlich wollen korrigieren. Interessant ist, dass Kommissionssprecher einfach behauptet haben, der Bundesgerichtsentscheid gäbe es nicht. Und das finde ich dann schon ein bisschen rein vom Niveau her, wo man sollte im Nationalrat halten, ein bisschen problematisch.
Das Entscheidende ist vor allem das, die FDP, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, lanciert jetzt eine Petition zum Thema, dass eben Fedpol hat ja in ihrer Fahndung plötzlich nicht mehr wollen schreiben, was für über blau, grün oder rosarot ist. Und da ist eine wichtige Petition am Laufen der FDP. Tönt die unterschreiben, das ist wichtig. Wir wollen mehr Transparenz, wenn es um die Fahndung geht. Jetzt kurz aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Bern einfach in Winterthur live. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, wir sind am 29. September sind wir in Winterthur im Haus Club zur Geduld, Merkgasse 22, Türöffnung am 6. Beginn ist um 6:30. Und es geht um die wunderbaren, schönen Rahmenverträge. Wir diskutieren mit dem Martin Hübscher, SVP-Nationalrat in Zürich, über die Rahmenverträge und natürlich mit euch, die hoffentlich zahlreich erscheinen.
So, und jetzt Perperim. Man muss wirklich sagen, der Perperim auf Dili hat unglaublich Mut, aber es ist super. Wir brauchen einen Stadtpräsident, der nicht links ist, weil man hat sich in Zürich praktisch daran gewöhnt, als wäre das irgendwie ein Erbhof von der SP, dass sie da einfach seit den 90er Jahren haben sie immer den Stadtpräsident können wählen. Und Perperim ist in die Höhle des Löwen eingestiegen und will Stadtpräsident werden. Wie sieht es aus? Ist alles in Butter? Kommt es gut? Wie siehst du es?
In die Höhle des Löwen, aber selber als Zürich ist selbstverständlich, wenn ich dort einmarschiere. Hey, und ich glaube, du hast das Hauptproblem jetzt gerade selber eingeführt, das Hauptproblem, das ich selber auch feststelle. Und zwar gibt es durchaus, wenn ich mit den Leuten rede, nicht mit allen selbstverständlich, aber mit vielen immer so einen Grundglauben, dass es ein Naturgesetz sagt, dass die SP den Stapi muss stellen. Und das ist im Moment mein Hauptgegner, wenn man so will, in dieser ganzen Diskussion, eben den Leuten aufzuzeigen, es ist im Fall keine Erbmonarchie, die man installiert hat in Zürich, auch wenn man das sehr oft meint, oder mit der absolutistischen Form, wie die Stadt auch durchaus politisieren tut. Es ist am Schluss immer noch eine demokratische Wahl, die am 8. März entschieden wird. Und meine Kampagne wird sich sehr stark auf das auch ausrichten, um den Leuten wirklich auch den Glauben wiederzugeben. Und das ist durchaus aber auch interessant auch feststellen, dass auch sehr viele Leute eine gewisse Hoffnung verloren haben. Das muss man auch so mitnehmen. Aber eben denen den Glauben zurückzugeben, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ihnen sie zu überzeugen davon, dass Demokratie funktionieren kann, sie wird. Und ich habe ja persönlich, die FDP einerseits als Partei, wir sagen jetzt als Mitte-Rechts-Parteien in der Vergangenheit punktuell und ich persönlich immer wieder können aufzeigen, dass wenn man sich engagiert, wenn man bei den Leuten unterwegs ist, Sorgen und Probleme der Menschen auch ernst nimmt und nicht abgehoben ist, dass man eben mit dieser demokratischen Wahl tatsächlich etwas kann machen. Ich habe ja mit meinen persönlichen Wahlen in der Vergangenheit immer wieder Leute ja können und dafür überraschen, wo man vielleicht nicht so auf dem Radar gehabt hat. Und so werde ich auch auf den Wahlkampf jetzt angehen und für das Stadtpräsidium antreten, weil es braucht dringend einen Wechsel politischer. Das Langweilige weiter so wie bisher darf es wirklich nicht geben. Und ich stehe mit meinem Namen logisch wie in diesem Fall persönlich an, damit der Change geht beim Anfang im Stadtpräsidium. Ich meine, the window of opportunity ist jetzt offen, dadurch, dass Gori Mauch nicht mehr antritt. Und dann aber auch eine Verstärkung vom Team im Stadtrat selber. Im Moment haben wir zwei FDP-Sitz und einen GLP-Sitz, wo ich jetzt mal in dem Fall auch nicht so links zähle, und sonst niemand oder von neun. Und ich glaube, dort vertreibt es durchaus noch mehr nicht linke Stadträte, wenn man so will. Und dann vor allem aber auch das grosse Ziel, im Parlament neue Mehrheiten zu erreichen.
Dominik?
Ja, ich denke, die Situation in Zürich ist ja schon sehr speziell. Ich tue das von außen anschauen. Und ich meine, das ist der Ort, wo die Bürgerlichen, wo die bürgerliche Vernunft eine unglaubliche Oppositionsrolle muss machen. Es ist ein Uphill-Battle. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Aber am Schluss, der Vorteil von Opposition ist auch, dass man Ideen und Common Sense präsentieren kann, wo vielleicht die Leute anspricht, die sonst eher links wären, aber sagen, ja, er hat vielleicht noch einen Punkt. So kann es nicht weitergehen. Und Demokratie lebt am Schluss von Machtwechsel. Das haben wir alle mal gelernt. Es muss mal ein bisschen hin und her gehen. Es ist auch nicht gut, wenn 40 Jahre lang Bürgerliche an der Macht sind, weil das auch in der Regel zu Verkrustungen und zu komischen Personalentscheiden führt. Aber das, was in Zürich im Moment läuft, es ist wirklich nur noch ein Hof. Oder? Und ich meine, darum ist es ehrenhaft, wenn man da antritt und vielleicht Leute überzeugt, zu sagen, es muss mal einen Wechsel geben.
Vielleicht noch schnell zu dem, was du auch gesagt hast, Berberim, eben absolutistisch. Oder? Es ist schon unglaublich, eben wie die rot-grüne Regierung machttrunken ist. Oder? Man hat wirklich das Gefühl, es ist ein rücksichtsloses Regierung, Gemeinderat sowieso, aber auch die Regierung, finde ich, ist unglaublich, also so auf eine Art rücksichtslos. Und ich glaube, die alten Bürgerlichen, die immer die Mehrheit hatten, früher in Zürich, haben sich nie so aufgeführt. Aber, und das ist mein Punkt, Berberim, nimmt mich Wunder, wie du es beurteilst. Mich denkt, sie sind am übertrieben. Sie haben langsam, sie spüren sich nicht mehr. Es ist eigentlich, Zeit wäre reif. Es gibt viele Leute, die auch in der Mitte stehen, die irgendwie finden, die spinnen langsam. Oder schätzt du das ähnlich?
Absolut, absolut. Man muss sich natürlich aber immer auch selber an die Nase nehmen, warum dass man das so lange hat zugelassen. Was haben die Bürgerlichen falsch gemacht? Oder was haben wir? Ich übernehme die Verantwortung insofern, oder schaue vor allem bei der FDP. Wir haben durchaus in 2014 aber können dazu gewinnen, weil wir auch das Profil geschärft haben, durchaus mit einem urbanen Gesichtspunkt, aber das Profil sehr stark geschärft haben, pointiert, auch politisiert haben, unsere Liberalhaltung klar vertreten haben. Und man stellt immer wie mehr zunehmend fest, dass ein Sättigungsgefühl auch erreicht ist, politisch in der Stadt, wo natürlich in Kombination kommt mit einer Machtdemonstration auch, weil man eigentlich gar nicht mehr weiss, wie dumm das man noch tun kann. Und man unterdessen auf Ideen kommt, ganze Werbeplakate in der Stadt Zürich zu verbieten. Und was ich auch immer wieder den Leuten sage, ist, dass sie, stellt euch mal vor, die aktuelle politische Mehrheit kommt eine Bestätigung über bei der nächsten Wahl am 8. März für ihre Politik. Dann ist das, was wir bis jetzt erlebt haben, nur ein kleiner Vorbot für all das, was noch zusätzlich wird kommen. Und es gibt nicht nur Leute rund im bürgerlichen Lager, die jetzt wirklich auch sich möchten dagegen wehren, sondern auch Leute, und ich glaube auch vielleicht politisch bei den Sozialdemokraten beheimatet sind, vernünftige Sozialdemokraten, die ich tagtäglich auch treffe, ob das Leute sind, die sich darüber beschweren, dass man mit der Wohnbaupolitik nicht mehr weiterkommt, dass man verhindert ja gemeinnützigen Wohnraum in der Stadt Zürich unterdessen. Die einzige Lösung und Idee, die man dort hat, ist immer wieder die gleiche, Steuergelder ins System einpumpen. Ohne dass man das Problem löst, sondern ganz im Gegenteil verschärft. Oder aber auch in einem, sagen wir mal, Bereich, eben gerade mit dem Werbeverbot, wo in einer kreativen Werbebranche unterwegs sind, wo ganz viele Leute auch im linken Spektrum dort, die heiß sind beruflich, auch da einfach nicht mehr verstehen, was ihre Parteien da genau machen. Und um auch darüber weiterzugehen, darüber hinauszugehen, in der ganzen Kulturpolitik, wo ihnen immer wie mehr reingeschwätzt wird. Wir haben ja erst gerade vor kurzem auch Interviews gesehen von Samir, wo ja sich darüber beschwert hat, von ihm persönlich halten, was man will. Aber dort zeigt das zeigt ja das Problem im Kern auf, wo man selber zwar zugelassen hat, oder? Die Verantwortung müssen die Leute schon für sich selber tragen, aber es zeigt auch, dass die Leute auch ein Interesse daran haben, dass es einen politischen Wechsel gibt dort, wo vielleicht auch die Sozialdemokraten ein bisschen zurück zur Vernunft bringt und dort vielleicht Leute auch an Gewicht gewinnen, die ein bisschen vernünftiger auch sind. Weil das ist teilweise wirklich das Problem in dieser Partei, um nochmal kurz auf die SP zu kommen. Die Partei wird im Moment geführt von radikalen Kräften und die vernünftigen Sozialdemokraten, mit denen, wo man könnte zusammenarbeiten könnte, auch in der Stadt Zürich, die haben ja absolut, das ist eine Minderheit, oder?
Ich glaube, man muss die ums Verrecken muss man die denunzieren, oder? Weil das ist ja noch genau der Punkt. Und das ist ja allgemein im Westen so, wenn man jetzt New York anschaut, das ist eine größere Stadt, aber es ist genau das Gleiche. Mhm. Oder der Bürgermeisterkandidat, der ist linksradikal, das ist wahnsinnig. Und das kann ja nicht sein, in so einer reichen Stadt wie New York oder jetzt eben in so einer reichen Stadt wie Zürich, dass das ist ja vor allem im Gemeinderat der Fall, dass dort wirklich irgendwelche sportpubertierende Jusos oder Linksradikale unglaublich eine Überhand bekommen. Aber wenn man jetzt das Elend von der Bürgerlichen anschaut, das ist ja ein Elend, das nicht nur Zürich betrifft, das ist in Basel so, es ist in Bern so, es ist in Lausanne so, Genf. Aber nicht nur das, es ist St. Gallen, es ist Luzern, es ist Kopfdeckel, es ist Baden, es ist Grenchen, es ist Langenthal, es ist wahnsinnig, wie die Linken die Städte im Griff haben. Was sind die drei wichtigen Atomrezepte, die du bringst, um diesen Wahlkampf zu gewinnen? Für die Freisinnigen, für die Bürgerlichen in Zürich. Was hast du das Gefühl, ist da, was du machen musst, dass die Wähler das Gefühl haben, mal, jetzt gibt es einen Wechsel und ich will den?
Ich glaube, es ist wie immer im Leben. Man sollte sich selber bleiben. Darum, ich persönlich, ich bin ein Überzeugungstäter politischer. Die FDP beitritt aus reiner Überzeugung, weil ich finde, das ist die Partei, die von der Wert her die beste Lösungen kann bringen für alle, für die gesamte Gesellschaft, für die Wirtschaft, die schließlich am Dienst steht von der Gesellschaft. Und wenn man mit seinen Werten vor allem politisiert, auf Basis von seinen Werten politisiert, dann ist man auch immer sehr portiert und immer auch auf Kurs und muss sich nicht ständig verstellen. Was nicht heisst, dass man nicht Kompromiss muss machen, das ist sehr, selbstverständlich sehr wichtig.
Also, aber cool, es geht, okay. Ich sage mal ein Thema,
ich sage nur, das sind jetzt so grundlegende Themen, wo wir beispielsweise als Freie sind, du sagst, man ist im Elend und da wehre ich mich ja immer wieder ein bisschen, du weißt. In der Stadt Zürich bündelt die FDP seit 2014. Wir sind aktuell die zweitstärkste Kraft in der Stadt mit 17,5% Wähleranteil, also auch über dem nationalen Schnitt. Es gibt nur eine knappe linke Mehrheit in der Stadt Zürich. Sie wird natürlich sehr stark demonstriert. Darum meint man, das ist eine wahnsinnige grosse Mehrheit. Aber es hat SP, Grüne, AL und 51%. Also sie ist hauchdünn. Da liegt also mehr drin. Und womit hat das eben zu tun? Mit unserer klaren Positionierung, klar liberalen Positionierung, Themen angenommen, die städtisch relevant sind, Verkehrsthemen, Wohnungsthemen, in einem urbanen Kontext darstellt. Das bedeutet, dass man auch in der Mobilität beispielsweise nicht immer nur über Auto redet, weil der Raum gar nicht da ist. Also es ist völlig logisch, rechnerisch. Es hat nicht Platz, damit jeder mit dem Auto durchfährt. Das heisst, man muss intelligentere Systeme anwenden. Und eben auch das Wohnproblem ernsthaft sich dem annehmen, wo ich persönlich für mich als eines der prioritären Themen genommen habe, wo man meint ja, oder, dass das eigentlich eher ein Linksthema ist. Und wenn man da genauer darauf hinschaut, dann haben vor allem, finde ich, bürgerliche Politiker, die ja nahe bei der Privatwirtschaft sind, vor allem die Kompetenz, zum verstehen, wie man das Wohnproblem löst. Man muss sich dem aber annehmen. Man muss auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die nicht auf der Sonnenseite vom Leben stehen, dass wir als Gesellschaft auch solidarisch mit denen umgehen müssen und gleichzeitig aber die Menschen vor allem belohnen, die mit ihrem Einsatz etwas leisten für die Gesellschaft. Und die Mischung, glaube ich, macht es am Ende vom Tag aus, in Kombination, um noch schnell zum Schluss zu kommen, auch damit in die Breite von der Bevölkerung übrigens unterwegs zu sein. Und ich nehme das immer mit meinem persönlichen Beispiel. Ich bin ja selber Zweitgenerationler. Ich bin als Baby erst in die Schweiz gekommen, aufgewachsen, Zürich ist aber meine Heimat und so geht es aber sehr vielen Menschen auch. Man heisst vielleicht halt nicht immer nur noch Müller-Meyer, aber man vertritt die gleichen Werte. Die Menschen muss man halt zugehen, weil Menschen muss man unterschiedlich versuchen anzusprechen. Und Zürich erst gerade ist ja eine sehr Multikulti-Stadt, sehr vielfältig aufgestellt. Und das sind wirklich vor allem Leute, ja, die mit ihrer persönlichen, also sehr freiheitsorientiertes Denken, Wertvorstellung haben und auch ein leistungsorientiertes Denken vor allem haben. Es gibt ganz viele Menschen in dieser Stadt, die wirklich noch daran glauben und tagtäglich aufzeigen, dass man mit Leistung etwas arbeiten kann.
Dominik, dein Rat?
Ich glaube aber wirklich, man muss den Widerspruch, den du jetzt antönst, Berberim, muss man rausschaffen, den Widerspruch von der Linken. Sie reden vom weltoffenen Zürich, aber es ist ja das, was sie wollen, ist ein durchreguliertes Zürich. Du hast x Beispiel gesagt, und man könnte noch sagen, von Veloständen, von Parkplätzen, von der Art und Weise, wie man lebt. Sie wollen alles bis in die letzte Fasern vom Menschen durchregulieren. Das Versprechen vom Liberalen, vom Freisinn muss sein, eine wirklich offene Gesellschaft in Zürich, wo Leute kommen können, wo ihre Talente und ihre Träume entwickeln dürfen, die eine Firma gründen dürfen und nicht vorher Corinne Mauch fragen, darf ich das? Oder darf ich da noch einen Stuhl aufs Trottoir stellen? Sondern nein, sie dürfen etwas aufbauen. Sie dürfen Leute anstellen. Sie dürfen noch mehr Leute holen. Und sie dürfen eine Wohnung bauen. Sie dürfen investieren. Das ist das Versprechen von der offenen Gesellschaft. Und die Linken haben das Versprechen nämlich gebrochen. Sie haben es wirklich, es ist ein Betrug an dieser Behauptung, dass sie eigentlich die Offenen sind. Nein, sie sind die durchregulierte, von top-down durchregulierte Gesellschaft.
Nein, sie sind natürlich nie offen gewesen, sondern machtinteressiert. Oder?
Und das weißt du besser als ich.
Staatsvergottung ist wichtig bei den Linken. Ein unglaubliches Misstrauen gegenüber dem einzelnen Menschen. Oder es ist immer, das Kollektiv hat Recht und nicht der Einzelne. Und ich glaube, in Zürich, wo so eine irrsinnige Stadt ist, so eine grosse, schöne Stadt ist, aber was einfach fehlt, ist genau der Wettbewerb von der Talent, das Leistungsprinzip bis à la Gogo. Wir sollten die führende Start-up-Stadt sein in ganz Europa. Wir könnten das. Wir sind so attraktiv, wir könnten die intelligentesten Leute der Welt anziehen. Aber dann muss man wirklich aufhören mit dem Schrebergarten. Es ist ein Schrebergarten, Bünzli-Velo-Scheissstadt geworden, wo jeder mit seinem Velöli muss irgendwann mit hinfahren. Einfach hört auf mit diesen blöden Vorschriften. Jeder soll so fahren, wie er will. Oder sonst soll er zahlen. Das ist auch okay. Berberim.
Ja, also ich sage ja dem einmal, man wollte aus Zürich eine Pantoffelstadt machen oder eine Finkenstadt, um es
so sagen. Und, ja, Beamtenstadt,
oder? Man will am liebsten alles so basteln, dass man überall zu Fuß in seinen Finken unterwegs ist und alles kann erreichen. Und man hat gar keine Vision für Zürich als Metropole, wo sie ist, auch wenn sie klein ist im Vergleich zu anderen Städten, aber doch. Mit Weltrang als Grossstadt, als ein Wirtschaftszentrum, Kulturzentrum und ein Wissenszentrum, als das, was es schliesslich ist. Man tut es hingegen wirklich zurückentwickeln, teilweise in Zustände, die dieser Stadt nicht würdig sind. Und ein Beispiel, das ich immer wieder, gerade aus dem Veranstaltungs-Eventbereich, aus dem Kulturbereich höre, ist, früher, nicht weil jetzt früher alles besser war, aber im Sinne von, um schnell ein Beispiel aufzuzeigen, oder, wie ein Sättigungsgefühl auch dort erreicht worden ist, hat man eine verrückte Idee gehabt, das ist das, was jetzt Dominik gemeint hat, irgendeine crazy Idee gehabt und das und das möchte ich machen. Dann ist man zur Stadt gegangen und dann hat die Stadt gesagt, okay, was kann ich und muss ich machen, damit du das kannst erreichen. Heute gehst du zur Stadt mit einer crazy Idee und dann heisst es, welche 17 Sachen, dass du nicht darfst machen.
Genau.
Und der Geist, der kann eine Stadt unmöglich vorwärts bringen. Man ruht sich auf einen gewissen Erfolg, den man hat, auf auch starke Wirtschaftsleistung, die man nach wie vor glücklicherweise erbringt. Baut aber einen massiven Schuldenberg auf übrigens, wo auch ein Risiko ist für die Zukunft. Also wir sind heute bei 6 bis 7 Milliarden Schulden in der Stadt Zürich. Wenn man den Plan anschaut, was man alles vorhat, dann wächst das in Dimensionen, wo auch eine Stadt Zürich auch auf dem Finanzplatz nicht das nötige Kapital wird können auftreiben. Und darum braucht es heute schon bereits eben eine Repriorisierung. So lange darf man dort nicht warten. Und man muss einfach zulassen, den Menschen etwas auch mehr können zutrauen. Und das ist das, was heute wirklich... die heutigen Bünzlis sind auf der linken Seite.
Absolut. Eben, Finkenstadt ist gut. Perperim for President, damit die hure Finkenstadt weggeht. Sie nehmen wirklich, nein, es ist wahr. Das sind ja vor allem, schaut mal, wie viele Leute im Staat arbeiten, in der Stadt Zürich. Kantonale Verwaltung und städtische Verwaltung zusammengenommen. Beamte, das sind Finkenmenschen. Finkenmenschen, die am Dienstag arbeiten können und am Donnerstagnachmittag gehen sie wieder heim arbeiten. Nein, Wir wollen nicht eine Finkenstadt, wir wollen eine Start-up-Stadt. Und der Berberim Avdili, den ihr müsst wählen müsst, schaut dafür, dass das die beste, grösste, reichste Start-up-Stadt wird von Europa. Das liegt drin, das könnten wir. Wir haben alle Voraussetzungen, aber dann müssen wir einfach mal die Beamten aus ihren Finken rausjagen. Gut, in dem Sinn, danke vielmals, Berberim, für das du mitgemacht hast. Bei Bern einfach spezial, das war es am 18. September. Bern einfach spezial mit dem Dominik Freusi, Markus Sommer und dem Berberim Avdili. Danke für eure Aufmerksamkeit. Könnt ihr uns abonnieren, das ist ganz wichtig. Ist auch eine Tat für das bürgerliche Zürich, damit das Zürich wieder mit einer bürgerlichen Mehrheit hat. Die 52% könnten wir wirklich anbringen. Das wäre unglaublich gut. Und wie gesagt, immer am Schluss, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn ihr keine Finken mehr habt. In dem Sinne, macht es gut. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.